Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Triathlon Talk, dem Podcast der Zeitschrift Triathlon und von trimark.de. Mein Name ist Frank Wechsel, ich bin euer Publisher. Swift Level 46, 26 Jahre. Nee, ich glaube, es war umgekehrt. Aber wir sind schon mitten im Thema. Mein Gesprächspartner in der heutigen Episode ist Lennart Klein. Lennart ist für die Länder Deutschland, Österreich und die Schweiz zuständig bei Swift. Swift kennt ihr alle als, ja, wie nennen wir es mal, Online-Gaming-Training- und Racing-Plattform für Radfahrer und Läufer und damit auch für Triathleten. Ich schaue mit Lennart mal, was das Jahr 2020 aus Swift gemacht hat, wie momentan die Planungen für die nächsten Events sind, was wir vielleicht auch zusammen vorhaben und wohin die Reise bei Swift geht. Also setzt euch auf die Rolle, nehmt euch eine Stunde Zeit und lauscht meinem Gespräch mit Lennart Klein. Lennart Klein, hallihallo aus Hamburg. Ich erwische dich wahrscheinlich in Köln.
Hi Frank, richtig, genau.
Du bist in Köln zu Hause. Bist du heute schon geswiftet? Wir haben jetzt, heute ist Donnerstag, der 8. Oktober und es ist knapp 11 Uhr. Viele Leute waren wahrscheinlich schon unterwegs heute mit euch. Wie ist es bei dir selber?
Ja, ich selber bin noch nicht geswiftet, habe es aber heute noch vor. Das Wetter wird jetzt nicht so schön sein heute und ich denke, eine Stunde kriege ich auf jeden Fall hin. Schaff's doch nicht ganz. Swift morgens immer als allererstes zu nutzen, aber irgendwann am Tag schaffe ich es eigentlich immer.
Ja, wir haben einen Podcast wie diesen vor fast genau 2 Jahren schon mal geführt mit Kai Rapp, dessen Rolle du übernommen hast. Du bist, wenn ich das richtig hier sehe, Territory Manager für Deutschland und Österreich und die Schweiz bei Swift.
Genau, ich habe die Rolle im April übernommen. Vorher habe ich 1,5 Jahre mit Kai zusammengearbeitet. Er hat sich damals, glaube ich, im Podcast als Mädchen für alles vorgestellt und ich glaube, die Rolle hat sich nicht geändert. Man könnte vielleicht noch sagen, dass die Rolle auch ein bisschen Feuerlöscher ist, denn ja, nach wie vor kommt alles, was auf dem deutschen oder auf dem Dachmarkt passiert, erstmal zum Territory Manager, der sortiert es ein bisschen vor und ja, fungiert so als Mittelsmann zwischen Swift UK oder LA und ja, dem, was halt im Markt passiert. Und von daher exakt die gleiche Rolle. Und Kai hat das damals schon ganz gut beschrieben.
Ja, bei uns im Verlag hier, wir haben eine gesunde Mischung aus Leuten, die Triathlon mit Herz und oder mit viel Herzblut betreiben seit vielen Jahren. Auch absolute Rookies dabei. Das ist ganz gut für die Mischung. Wie ist das bei euch? Welchen Background hast du? Musstest du schon eine gewisse Anzahl Radkilometer vorweisen oder auch Swift-Kilometer, bevor du die Rolle annehmen konntest? Wo kommst du her?
Ich selber komme aus dem Radsport, also aus dem Amateurradsport, kein Profi-Background für mich. Ich fahre die sogenannten, man nennt sie mal Runden, die Kirchturmrennen, auf kurzen 1 bis 2 Kilometer Runden, dann fährt man da so 60 bis 80 Runden. Ja, das sind so die typischen Kriterien in Deutschland. Muss sagen, im Triathlon-Bereich habe ich noch ein paar Hausaufgaben zu machen, aber befasse mich jetzt, seit ich bei Swift bin, auch ja, viel mehr damit. War letztes Jahr bei meinem ersten Langdistanz-Triathlon, als ich in Frankfurt war. Ich glaube, das müsste Ende Juni gewesen sein. Es war sehr, sehr heiß hier für mich und bin danach direkt weiter nach Rot. Also habe dann so meine ersten Erfahrungen gemacht mit dem Triathlon. Und ja, seit ich im April die Rolle übernommen habe, beschäftige ich mich mehr damit, weil es auch einfach zum Tagesgeschäft gehört für uns. Von daher eine gewisse Anzahl an Radkilometern musste man eigentlich nicht vorweisen, denn ich bin auch nicht so der Trainingsfleißigste.
Es ist ja immer relativ. Also Triathleten glauben ja, sie trainieren viel, aber bei Radsportlern im Amateurbereich kommt dann noch deutlich mehr zusammen. Was ist so dein Jahresumfang in Kilometern, in Zeit, in Wochenstunden?
Ich würde mal schätzen, dass ich im Jahr im Schnitt in den letzten Jahren so auf, sagen wir 9.000 bis 10.000 Kilometer gekommen bin. Dieses Jahr ist tatsächlich ein bisschen mehr gewesen, weil bei mir auch viele Rennen ausgefallen sind. Das heißt, ein bisschen mehr Training war dieses Jahr dabei und ich denke mal, dass ich so auf 12 kommen werde. Das ist dann schon ein gutes Jahr für mich.
Oh ja, das ist ordentlich. Ich erinnere mich noch, ich bin aus dem Radsport ein bisschen länger raus, da gab es immer ABC-Amateure. Welches Niveau fährst du da?
Genau richtig, es gab früher mal ABC-Amateure. Ich bin immer in der A-Klasse gestartet. Das ist jetzt letztes Jahr, glaube ich, geändert worden in Elite-Amateur und Amateur. Also es gibt nur noch 2 Klassen und das heißt jetzt gehöre ich dazu den Elite-Amateuren. Das ist der fancy Name da.
Wie lange fährst du schon Rad? Sportlich? Wie alt bist du, um das mal so ins Verhältnis zu setzen?
Die Verbindung war gerade weg.
Ja. Wie lange fährst du schon sportlich Rad und wie alt bist du, um das mal so ins Verhältnis zu setzen?
Genau, ich bin 28 und fahre, glaube ich, seit ich 14 bin und mit 15 dann die ersten Rennen gefahren. Das waren dann so 1,5 Jahre sehr unangenehme Erfahrungen, denn im Radsport ist es nicht so, wahrscheinlich im Triathlon genauso wie im Fußball, dass man einsteigt und auf einmal irgendwie schon mitspielen kann, weil da noch andere Leute auf dem Platz stehen, die es ein bisschen kompensieren können, sondern der Sport ist halt leider da sehr ehrlich. Und das heißt, die ersten 1,5 Jahre Wettkämpfe waren sehr lehrreich. Aber seitdem bin ich eigentlich dabei geblieben und mehr oder weniger seit meinem 14. Lebensjahr als Rennfahrer aktiv.
Ja, ich glaube, da unterscheiden sich unsere Sportarten dann doch bei den Kriterien. Da geht es nicht nur ums Finishen. Ja. Ich glaube, da, wenn man da den Anschluss verliert, dann wird das ganz böse. Beim Triathlon ist auch der letzte Finisher noch ein Held. Wie muss man sich das vorstellen, so ein Zirkus? Sind das immer die gleichen Leute, die man jedes Wochenende um einen anderen Kirchturm, wie du sagtest, sieht?
Ja, tatsächlich. Also es gibt in NRW eine relativ große Szene und das heißt, da sieht man mehr oder weniger die gleichen Gestalten jedes Wochenende. Und wie du schon sagst, es geht nicht so ums Finishen und vor allem wird einem das Finishen auch verwehrt, wenn man da abgehängt wird auf so eine 1-Kilometer-Runde und dann überrundet ist, dann wird man rausgenommen. Das heißt, meine Eltern haben mich am Anfang quer durch NRW gefahren für, sagen wir, im schlimmsten Fall 5 Minuten Einsatzzeit.
Oh mein.
Nach einer Minute abgehängt, nach 4 überrundet und dann rausgenommen. Das heißt, irgendwann musste ich auch mal ein bisschen besser werden, damit sich das Ganze lohnt. Aber ja, wie du sagst, es ist ungefähr der gleiche Rennfahrerzirkus, den du jedes Wochenende siehst. Manchmal sind es 2 Rennen, manchmal sogar 3 Rennen. Und ja, das ist so die Amateurszene im deutschen Radsport eigentlich.
Ja, Amateur heißt aber, du hast auch nebenbei eine berufliche Laufbahn verfolgt. Was hast du da gemacht bisher?
Genau, also ich habe im Bachelor VWL studiert an der Uni Köln. Bis 2016, glaube ich, so 2017. Habe dann 1,5 Jahre in Berlin in der Agentur gearbeitet und bin danach direkt eigentlich zu Swift. Und habe jetzt neben meiner Tätigkeit bei Swift im Jahr 2018 dann mein Master angefangen, den ich ein bisschen neben dem Beruf mache. Und ich werde hoffentlich diesen Winter fertig mit dem Master, der in Nachrichtensportmanagement.
Ja. Das heißt, du bist Sportmanager und managst in Deutschland die Marke Swift. Swift kommt aus Kalifornien, richtig?
Richtig, genau, aus Long Beach.
Aus Long Beach und du bist quasi Swift Deutschland.
Genau, ein Einzelkämpfer auf dem deutschen Markt. Genau.
Okay, welches Level hast du bei Swift? Man unterscheidet da ja, also ich habe immer das Gefühl, manche Level lassen sich leicht erklimmen, bei manchen dauert es dann länger und wenn man dann mal einen Moment Pause gemacht hat, dann guckt man traurig da drauf und hat gedenkt, oder da hat sich ja gar nichts verändert.
Ja, ich glaube, ich bin Level 25 oder 26.
Oh, da sind wir fast gleich.
Ja, am Anfang geht es schnell.
Ja.
Ich glaube, so die ersten 5, 6 Level gehen richtig schnell. Und dann ist es wie in jedem Spiel so, dass es halt hinten raus schwieriger wird. Also die Leute, die Level 50 sind, die bewundere ich sehr. Die haben schon ziemlich viel Zeit auf Swift investiert.
Das ist auch das höchste Level dann. Weiter geht's nicht, ja?
Ja, genau.
Ja, reden wir über Swift. Du bist noch nicht so lange dabei, wie es Swift gibt. Fangen wir nochmal vorne an, so die Entstehungsgeschichte von Swift. Das Ganze war ja irgendwie, ja, man hat immer so das Gefühl, es ändern sich immer so die Voraussetzungen. Mal ist es ein Spiel, mal ist es Sport. Dieses Jahr war sicher ein ganz besonderes Jahr. Führ uns mal ein bisschen ein in die Geschichte von Swift.
Ja, genau. Swift ist, kommt aus dem Gaming. Unser Gründer John Mayfield, der in Long Beach zu Hause ist, ich habe das mal in einer Präsentation gesehen, die wir uns gezeigt haben in Long Beach, mal relativ wenig Zeit und wollte, oder hat, glaube ich, ein Kind gerade bekommen und musste auf jeden Fall mehr von zu Hause fahren. Er hat aber das Gefühl, es gibt nicht so ein richtiges Angebot, was ja User richtig mitnimmt. Und hat sich dann selbst dran gemacht, da was zu basteln. Dann haben wir viele interessante Fotos gesehen von selbst gebastelten Konstruktionen. Die sahen total wild aus, aber anscheinend haben sie funktioniert. Und dann hat er uns auch da in der Präsentation mal so die ersten Bilder von Swift gezeigt, was total interessant war, halt von der Grafik noch längst nicht da, wo es jetzt ist. Und hat dann angefangen, mit dem Produkt zu arbeiten, sage ich mal. und dann ab und an was in solche Foren gepostet. Und alle Leute waren total begeistert. Und dann ist unser CEO, unser jetziger CEO, Eric Min, auf ihn zugekommen und hat gesagt, ey, das ist total cool. Lass uns mal sprechen, ich komme mal nach Long Beach. Und ich glaube, ab dem Punkt ist dann aus dem Produkt Swift, das es nur für John Mayfield erstmal gab und für wenige weitere, halt die Firma Swift entstanden. Mit dem Einstieg von Eric Min. Und ja, die Wurzeln liegen im Gaming. Da wird auch viel Wert drauf gelegt, dass Swift ist halt eine Fitness-Company born by Gaming oder in Gaming. Mhm. Und ja, man hat zwar jetzt viele Ansätze, die in den E-Sport gehen, aber so das Herz von Swift ist halt immer noch das Gaming und deswegen hat man auch diese Grafik, diese Verspieltheit und deswegen wird das auch meist, also so wie ich es gehört habe, immer so bleiben, dass es so ein Gamified-Touch hat, das Ganze.
Kann man ja durchaus bestätigen mit allem, was uns da so übers Jahr auch begegnet. Halloween steht demnächst wieder vor der Tür, wird sicher wieder Thema sein auf Swift. Also das Verspielte ist durchaus festgewollt und nicht nur, nicht nur nice to have.
Ja, wir hatten letztens auch eine relativ coole Geschichte. Da gab es für eine Eventserie, ich glaube, die Trikots waren noch nicht ganz fertig. Und dann kam die Eventserie allerdings, dann haben wir alle Leute in so T-Rex-Kostümen starten lassen. Das ist auch sehr gut angekommen. War sehr lustig und das ist halt genau das, was Swift ausmacht. Dass wir an Halloween was machen, dass wir normalerweise auch am 1. April immer was machen oder halt solche Aktionen wie mit den T-Rex-Kostümen.
Kommt da Input aus der Community oder sind das immer noch die gleichen Menschen, die in Kalifornien Spaß haben, neue Ideen auf den Markt zu bringen und die hacken sich da selber was aus?
Das ist eine sehr gute Frage. Also da kriege ich selber nicht so viel mit, wie viel Input da aus der Community kommt. Ich denke mal, unser Game-Team, das sind unsere kreativen Köpfe, die werden sicherlich auch irgendwie hier und da in Foren was lesen, was die Community sich wünscht, was sie cool fänden. Aber so wie ich es auch gesehen habe, haben wir den einen oder anderen Halloween-Scherz schon auf eine Liste gepackt.
Oh, ja.
Und arbeiten die jetzt nach und nach ab, weil da gab es irgendwann mal so ein Dokument und da waren noch echt einige coole Sachen drauf.
Ja, spannend, spannend. Ein großer Schritt in der Entwicklung von Swift war so gefühlt vor 2,5, 3 Jahren, dass auf einmal das Thema Laufen dazu kam. Kam das von extern oder wurde auf einmal aus dem Radverein ein Läufer in Kalifornien?
Ja, ich glaube, das ist sowas, wir haben halt auch geschaut, welche Möglichkeiten oder welche Sportarten lassen sich einbinden. Also da wäre zum Beispiel das Laufen einfach mit einem Input-Signal. Wir nutzen jetzt einfach entweder einen Footport, der das Signal nimmt, oder halt ein Laufband, was ANT Plus oder Bluetooth-fähig ist. Laufen ist noch relativ neu und noch nicht so dahin entwickelt, wie wir das gerne hätten. Aber es wächst und so langsam haben wir auch viel mehr Lauf-Events auf der Plattform, selber. Man kann jetzt das Ganze weiterspinnen und gucken, welche weiteren Sportarten ließen sich zumindest theoretisch irgendwie integrieren. Und ja, ich glaube, da gibt es noch 1, 2 Sportarten, die möglich wären. Es gibt auch immer wieder Gerüchte, dass Sportarten dazugenommen werden. Aber erstmal ist so der Kernmarkt das Laufen und das Radfahren.
Ja, beim Laufen sind sicher die Triathleten auch die Early Adapter. Die kennen Swift als Plattform. Ich weiß nicht, ob es auch reine Läufer gibt, die das nutzen inzwischen.
Ja, es gibt auch reine Läufer, aber die Mehrzahl sind tatsächlich Triathleten, weil die einfach sagen, wir wollen möglichst zeiteffektiv arbeiten und sehr, sehr strukturiert. Das heißt, da macht so eine Laufbandeinheit auf jeden Fall Sinn. Und dann ist das Schöne, dass das Spiel einen auch manchmal catcht und man so eine kleine Sucht entwickelt. Das heißt, wenn man gerade seine Radeinheit auf Swift gefahren ist, ey, dann gehe ich auch nochmal aufs Laufband und hol mir hier noch ein paar XP und Level ein bisschen hoch.
Ja, ich war ja sehr oft dabei, Fortnite zu erblassen, als wir im Frühjahr, als der Lockdown kam, da haben wir mal spontan so eine Umfrage gemacht, wie sieht eigentlich euer Paincave zu Hause aus, liebe Triathleten? Und wir haben da ein Tool auf die Seite gestellt, wo die Athleten ihre Bilder hochladen konnten, uns ihre Geschichten erzählen konnten. Und wir haben da, ich weiß nicht, wie viele Geschichten es am Ende waren, über 40, glaube ich, erzählt von Menschen, die Indoor trainieren, mit der Lebensgeschichte, mit den Beweggründen und ich war echt erstaunt, wie viele Triathleten inzwischen tatsächlich ein Laufband im privaten Gebrauch haben. Ja, also Indoor-Triathlon, die klassische Outdoor-Sportart, ist immer mehr Indoor gewandert.
Ja, so wie ich es mitbekomme. Und wie gesagt, ich befasse mich jetzt noch nicht ganz so lange intensiv mit dem Triathlon-Sport, aber die Jungs und Mädels sind halt, also man kann sie nur bewundern, sind auf jeden Fall eine Ecke härter als die Radsportler. Und ich denke auch vieles aus der Trainingswissenschaft des Triathlon-Sports schwappt jetzt auch mit Coaches wie Dan Lerang auch in den Radsport rein. Aber Triathleten, ja, die trainieren mehrere Einheiten am Tag, verschiedene Sportarten. Und die sind auf jeden Fall da sehr, sehr strukturiert dran. Deshalb kommt ihnen dieser Indoor-Sport auf jeden Fall entgegen.
Ja.
Einfach, weil man sagen kann, ich bin total unabhängig von Ort, Wetter, was auch immer, und ich kann mein Training durchziehen. Und dann gibt es auch, ja, korrigiere mich, wenn ich komplett falsch liege, aber ich glaube, Lionel Sanders ist so der Vorreiter des Indoor-Trainings.
Ja, unser Simon Müller hier.
Und das ist halt, der ist halt eine krasse Maschine, der Kerl.
Ja.
Und sehr, sehr beeindruckend, wie er auch Anfang April auf Swift da das Team Alpecin Phoenix hat stehen lassen. Also da hat man mal gesehen, was Indoor-Training auch wirklich bringt.
Ja. Ja, in der Tat. Bleiben wir erstmal bei den Wurzeln, bleiben wir beim Radsport. Übers Laufen können wir gleich nochmal ein bisschen reden. Es gab immer wieder auch andere Ansätze, alternative Ansätze auf Plattformen der Hersteller, auch freie Ansätze, die über alle Plattformen funktionierten. Aber Swift ist im Bereich Indoor-Radtraining inzwischen so ungefähr das Tempotaschentuch. Ja, also man redet nicht mehr von Indoor-Radtraining, man redet von Swiften. So haben wir uns auch begrüßt vorhin. Was ist rückblickend das, was Swift so weit an die Spitze gesetzt hat und es so unique gemacht hat? Was waren die Erfolgsfaktoren? Also,
ich denke auf jeden Fall einfach der soziale Aspekt von die Community, weil wenn ich jetzt sage, wir können jetzt auch mal das Beispiel nehmen des Lockdowns, was ja ein relativ aktuelles Thema ist. Man hat direkt gesehen, die Leute vermissen es einfach mit anderen Leuten zu fahren. Also so ist es im Winter, wenn wir sozusagen unsere Peak-Swift-Phase haben. Ich selber merke es einfach, dass ich meine Teamkollegen gar nicht mehr so häufig unter der Woche sehe, sondern nur am Wochenende zum Fahren. Und da ist dieses Interaktive, dieses Soziale von Swift einfach super cool. Wir haben gesehen, dass während des Lockdowns zum Beispiel unsere Meetup-Funktion um 800% mehr genutzt wurde als vorher. Einfach, weil man sehen konnte, und weil ich es auch wieder selber gemerkt habe, es ist ganz cool, wenn ich zumindest dort eine Interaktion mit ihnen schaffen kann. Vielleicht noch in Ergänzung mit einem Zoom-Call. Ja, und so entstehen halt diese Communities, die sich dann auch weiter gegenseitig onboarden, wie wir es nennen. Und dann hat man ganz tolle Communities wie im Radsport, einfach die ZAG, die, glaube ich, auf Facebook mittlerweile 8.000, 9.000 Nutzer haben. Und ich glaube, das ist so unser Vorteil oder unser Vorsprung. Wir haben den Communities eine Möglichkeit gegeben, sich zu bilden. Und das ist jetzt der große Anker oder das Stein, was wir im Brett haben.
Ja, es hat sich viel verändert. Hast du einen Überblick, wie viel Straßenkilometer es inzwischen gibt auf Swift? Es ist ja immer mehr geworden. Es wurde immer angedockt an Watopia. Das ist, glaube ich, nach wie vor die beliebteste Umgebung, das beliebteste Setting.
Eine Gesamtkilometerzahl von den Straßen insgesamt habe ich nicht. Ich kann dir aber sagen, dass jetzt mittlerweile schon über 2,1 Billionen Kilometer gefahren worden sind auf Swift.
Wow.
Ist schon eine ordentliche Zahl. Ich müsste mal nachgucken, wie viele Kilometer man jetzt eigentlich am Stück zum Beispiel auf Atopia fahren könnte, ohne an der gleichen Stelle nochmal rauszukommen. Wenn ich jetzt richtig im Kopf hatten wir, ich glaube, das ist Stand vor einem Jahr, schon über 120 oder 130 Kilometer Straßen, zum Beispiel auf Atopia.
Mhm. Wie gesagt, Watopia ist die sicher Kernumgebung, Kernlandschaft, ja, die virtuelle Inselwelt da. Andere sind real. Ich glaube, der große Launch dieses Jahr war Frankreich, Paris. Es gab vorher auch schon andere. Wonach richtet sich das? Wer denkt sich das aus oder was steckt dahinter, welche Landschaften dazukommen und welche Features?
Also bisher war es so, dass wir eigentlich seit Innsbruck jedes Jahr die Strecke der Weltmeisterschaft, der Radweltmeisterschaft ins Spiel gebracht haben.
Mhm.
Das heißt, wir hatten Innsbruck, wir hatten letztes Jahr Yorkshire, es waren zwei neue Kurse. Dieses Jahr weiß ich gar nicht, ob da überhaupt daran gearbeitet wurde, den Aigle-Kurs ins Spiel zu bringen, weil das Ganze halt sehr, sehr unsicher war. Aber dann hat sich halt eine weitere Möglichkeit ergeben, während der Zusammenarbeit mit der ASO da die Frankreich-Karten reinzubringen, was super cool ist und was auch für die Virtual Tour de France natürlich eine super Sache war, einfach auf den richtigen Strecken, auf dem Ventoux oder halt auf der Champs-Élysées fahren zu können. Von daher weiß ich nicht, ob es da fixe Regeln gibt, was ins Spiel kommt, aber die Erfahrung zeigt halt auch mit Richmond 2015 und dem Olympiakurs in London, dass man halt die Strecken nimmt, die irgendwie an ein großes Rad-Event gekoppelt sind.
Ja, London ist ein gutes Stichwort. Ich war im letzten Jahr mit meinen Kindern in London und zur Vorbereitung haben wir uns gemeinsam auf vor Swift gesetzt. Also ich bin geradelt, die Kinder haben geguckt und hinterher haben wir die Dinge wiedererkannt in der echten Welt. Wie funktioniert es umgekehrt? Ich bin ja immer wieder erstaunt, wie detailgetreu ihr das Ganze abbildet, aber wie ihr dann auch noch mit der Thematik Radfahren spielt, ja, dass in London zum Beispiel auf allen Sockeln, wo sonst ein Reiter drauf sitzt, ein Radfahrer drauf sitzt. Wie geht ihr da vor, das so detailgetreu abzubilden? Ja? Fahrt ihr da mit so Autos, wie Google sie nutzt, durch die Stadt, um das 1:1 abzufilmen? Oder wie läuft sowas?
Das ist eine gute Frage. Also ich weiß, dass wir oft mal Teams vor Ort hatten, um so ein bisschen was an Input zu bekommen. Aber ansonsten sind da unsere kreativen Köpfe im Game-Team, glaube ich, diejenigen, die da Stunden reinstecken. Was du gerade gesagt hast, fand ich auch. Ich bin dieses Jahr nochmal in Innsbruck gewesen, nachdem ich bei der WM da war und dann auch viele Kilometer in Innsbruck geradelt bin und habe diesen Kicker wieder erkannt. Der ist allerdings in echt deutlich schmaler als im Spiel. Da sieht man kaum, wo es da reingeht. Ich wusste halt nur, oder ich kannte mich in Innsbruck gefühlt schon richtig gut aus, einfach durch Stunden auf Swift.
Ja. Yeah.
Aber inwiefern der Prozess halt läuft, dass wir irgendwie die komplette Strecke erstmal abfilmen und das dann ins Game packen, das kann ich dir gar nicht sagen. Aber so wie ich es mal gehört habe, ja, werden wir auf jeden Fall Material von vor Ort kriegen und dann geht's ab an die Rechner. Dann sitzen die Jungs und Mädels da mit ihren Xbox-Controllern tatsächlich.
Okay.
Und bewegen sich durch die Welt. Das sieht total, total cool aus. Und dann bauen sie das halt nach.
Ich habe jetzt irgendwie das Bild vor Augen, dass Swift Headhunter an die Ein- und Ausfallstraßen vom Silicon Valley stellt und die gucken, wer da mit dem Rennrad rein und rausfährt und die werden dann angesprochen. Ja, wie viele Leute arbeiten da bei Swift und was sind das für Menschen?
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also wir haben den unterschiedlichsten Background. Ich glaube zum Beispiel, das Game-Team kommt tatsächlich auch sehr aus dem Gaming-Bereich. Viele von uns haben vorher dann bei zum Beispiel Blizzard oder Riot Games, glaube ich, gearbeitet. Die sitzen auch dort in L.A. Dann die Leute aus dem Marketing kommen, glaube ich, von überall her. Wir haben ein paar Leute, die früher mal bei Nike waren oder bei Oakley. Also wirklich aus dem Sportmarketing und aus dem Radsportmarketing. Von daher ist es ein bunt gemischter Haufen. Wir sind insgesamt, schätze ich mal, so um die 300. Ein großer Standort ist nach wie vor Long Beach, wo wir ein großes Office haben. Dann der zweite ist London und dann zum Beispiel ich und die anderen Territory Manager, wir arbeiten in den einzelnen Ländern. Also wir haben einen Territory Manager in Polen, einen für den Dachraum, das bin ich, und dann noch einen für den Benelux-Raum.
Ja, hört sich sehr groß an. Swift ist sicher stark gewachsen über die Jahre. Was war jetzt dieses Jahr für ein Jahr für euch? Ich sitze mitten in der Triathlon-Industrie. Ich höre von Klagen bis zu Jubelschreien alles. Also die Radindustrie hat sich ja massiv profitiert von diesem Jahr, wenn auch vielleicht nicht im High-Performance-Zeitfahrbereich bisher. Aber es gibt den Witz, kommt in Hamburg in den Fahrradladen und will ein Gravelbike kaufen. Ja, da hört es dann auch schon auf, aber wir wissen, andere Teile der Industrie, der Veranstaltungsbranche und so, die haben ganz schön zu leiden. Wie ist es euch ergangen in diesem Jahr?
Ja, für uns war natürlich auch ein extrem spannendes Jahr, hat uns vor viele Herausforderungen gestellt. Ich denke, was wir halt gemerkt haben, natürlich die Länder, die stärker betroffen waren von Covid-19, die haben auf jeden Fall nach einer Lösung wie Swift gesucht. Für viele Leute oder vor allem für die Radsportler, ich denke auch für die Triathleten war es so, mit dem Wegfall der Wettkämpfe sind wir Sportler nun mal irgendwie auf die Suche gegangen, was kann man sonst machen. Und viele Wettkämpfe gab es dann auf Swift und auf Swift gefunden. Also Swift ist sozusagen dann eingesprungen und hat Dinge organisiert, wie die Virtual Tour de France, wie die Z-Pro Tri Series oder jetzt auch relativ vor kurzem den Super League Triathlon. Ich habe eben schon mal gesagt, viele Leute haben angefangen, die Meetup-Funktion zu nutzen. Da haben wir dann auch die Features ausgebaut. Früher konnte man 50 Leute in einen Meetup packen, dann waren es 100. Jetzt kann man auch Rennergebnisse hinzufügen. Das heißt, man kann auch kleine Rennen fahren mit seinen Freunden. Ja, wir haben im April sehr, sehr, sehr viele Anfragen bekommen, weil halt vielen Leuten, die in Real Life Wettkämpfe weggefallen sind, wir haben Anfragen von Teams bekommen, von Veranstaltern und konnten leider nicht alles machen. Aber haben dann, glaube ich, uns auf die ganz großen Dinge konzentriert und halt, ja, wie ich eben schon sagte, die Tour de France, die Z-Pro Tri Series oder den Super League Triathlon organisiert und hatten alle Hände voll zu tun, würde ich sagen.
Ja, ja. Wie wichtig ist für euch der Bereich Racing überhaupt?
Schon sehr wichtig. Also ich würde sagen, da entwickelt sich halt ein ganz neues Segment im Sport. Also einfach auch eine neue Disziplin. Die hat natürlich einen riesen Aufwand bekommen dieses Jahr, einfach weil viele damit mal konfrontiert wurden, die vorher gesagt haben, ja, okay, ich habe meine Wettkämpfe auf der Straße, ich muss es nicht unbedingt ausprobieren, habe schon davon gehört. Und natürlich mit so einem Jahr wie diesem Jahr, wo man dann Kontaktbeschränkungen hatte, vielleicht nur zu zweit fahren konnte in einer gewissen Zeit, haben es viele dann doch mal ausprobiert. Und vor allem halt die Leute, die wettkampfaffin sind. Und deshalb ist dieser Bereich noch mal stärker gewachsen. Trotzdem haben wir auch sehr, sehr viele User, die sagen, ich fahre einfach nur aus sozialen Gründen. Ich fahre einfach nur, weil es mein Indoor-Erlebnis so viel besser macht. Und es ist schwierig zu sagen, wie viel Prozent der User, die wir haben, Rennen fahren und wie viele einfach nur so fahren für sich oder in strukturierten Workouts. Ich würde sagen, der Rennfahreranteil oder der Anteil an Leuten, die gerne an Wettkämpfen teilnehmen, ist dieses Jahr deutlich gestiegen.
Mitgestiegen mit der Teilnehmerzahl ist sicher auch deutlich wahrnehmbar die Diskussion um Fairness, um Vergleichbarkeit und so weiter. Da habt ihr sicher dieses Jahr eine enorm steile Lernkurve durchmachen müssen, oder?
Auf jeden Fall. Also man hat halt gesehen, als es anfing im März, April, dass einige Länder in den sogenannten Lockdown gegangen sind, haben sich alle Leute überall irgendeine Rolle besorgt, damit sie von zu Hause aus fahren konnten. Damit einherging natürlich auch eine höhere Zahl an User, die sozusagen oder die mit den sogenannten Z-Power-Rollen unterwegs sind. Das sind halt Rollen, die die Wattzahl nicht messen, sondern schätzen und aus einer Geschwindigkeit umrechnen. Die natürlich auch an den Rennen teilnehmen wollten und es auch getan haben. Ja, und um dann zum Beispiel so ein Event wie die Tour de France auszurichten, mussten wir halt sehr stark an unseren Reglements arbeiten, an Möglichkeiten, wie schaffe ich einen fairen Wettkampf, auch wenn ich nicht vor Ort bin. Also ursprünglich war die Idee, wir können nur Wettkämpfe machen, wenn wir vor Ort sind mit einheitlichen Rollentrainern. Alles muss nochmal geeicht werden. Davon mussten wir jetzt abrücken, einfach weil die Situation nicht anders erlaubt hat. Und ich denke, wir haben da ganz gute Lösungen gefunden. Es gibt Möglichkeiten, dass man über ein sogenanntes Dual Recording zwei Powerquellen vergleicht und schaut, weichen die voneinander ab. Ich glaube, Lionel Sanders hat das mal gesagt in einem seiner Videos. Im besten Fall macht man ein Triple Recording, was natürlich für den normalen Menschen überhaupt nicht umsetzbar ist. Aber so, wenn es in Richtung Top-Sport geht oder absolute Vergleichbarkeit, ist das schon der Standard, den man ansetzen sollte, weil dann kann man drei verschiedene Powerquellen übereinander legen und schauen, passt das ungefähr. Ja, und dann gibt es noch die Möglichkeit der Gewichtskontrolle über ein sogenanntes Weigh-in-Video, dass man einmal zeigt, okay, ich habe hier eine Waage, ich lege ein geeichtes Gewicht drauf, dann steige ich drauf und kann halt zeigen, ich stehe frei, das ist mein Gewicht an dem und dem Tag. Ja, da ist vor allem auch aus der Community viel gekommen. Die waren sehr kreativ und haben auch nach Möglichkeiten gesucht. Und vor allem die Communities, die schon länger in diesem Rennbusiness drin sind, waren da schon sehr weit. Und auch wir sind da dieses Jahr auf jeden Fall nochmal ein ganzes Stückchen weitergekommen und fühlen uns jetzt auch in der Lage, eine Weltmeisterschaft auszurichten im Dezember und sagen, dass da auf jeden Fall fairer Sport geboten werden wird.
Ja, das heißt, es gibt eine offizielle Swift-WM oder wie nennt sich das dann?
Genau, richtig. Wenn ich es jetzt komplett richtig im Kopf habe, ist es am 8. und 9. Dezember soweit, dass es tatsächlich die UCI-Weltmeisterschaft gibt im Swiften. Und da hat jedes Land oder jedes Land hat ein bestimmtes Kontingent an Startplätzen bekommen. Es gibt Kriterien für die Fahrer und Fahrerinnen, wer darf teilnehmen. Zum Beispiel müssen die Teilnehmer in einem echten UCI-Testpool gewesen sein für einen bestimmten Zeitraum, einfach um auch Doping auszuschließen. Es geht da nicht nur um Manipulation an den Geräten oder Gewichtsmanipulation, sondern auch wirklich um Doping. Das heißt, um das sicherstellen zu können, dass wir da faire Sportler haben, müssen sie im Testpool gewesen sein. Dann werden wir, so wie es jetzt ausschaut, natürlich mit einheitlichen Geräten unterwegs sein. Allerdings aber auch die Wettkämpfe von zu Hause aus stattfinden lassen,
so wie bei der Tour de France. Und das Ganze wird irgendwie irgendwo gestreamt, live übertragen?
Genau, definitiv. Da arbeiten wir gerade an den Übertragungen. Und wir wollen dann auch natürlich, dass möglichst viele Leute zuschauen können, wenn es das erste Mal ums Regenbogentrikot geht.
Ja, hochspannend, hochspannend. Ja, E-Sport mit wirklich Sport. Ja, also das ist ja eine lange Diskussion in Deutschland. Soll E-Sport olympische oder Verbandsehren bekommen oder was weiß ich. Wo seht ihr euch da? Seht ihr euch als E-Sport? Seht ihr euch als Gaming? Seht ihr euch als Trainingsplattform? Oder als alles?
Gute Frage. Ich glaube, ich habe öfter mal den Begriff Physical E-Sport gehört.
Okay.
In Verbindung mit Swift.
Ja.
Ich weiß gar nicht, ob der Begriff von uns kam. Aber ich denke, ja, wir sind ein Zwischending. Wir sind eine Fitness-Company born from Gaming. Das heißt so ein bisschen von beidem. Wir wollen ernsthaften Sport anbieten. Also würden wir uns auf jeden Fall auch zu den Sports zählen, aber auch diesen Gaming-Charakter nicht verlieren.
Ja.
Deshalb die Power-Ups. Das ist für einige Leute immer so ein bisschen Power-Ups. Da stören sich einige dran, andere finden es cool. Ich persönlich sehe das mal als Rettungsanker.
Also
weil so ein Power-Up kann Leben retten, finde ich. es gehört einfach dazu, wie jetzt im Straßenrennen, dass der Fahrer auch Kurven fahren kann. So gehört halt zum Swiften zum Beispiel auch das Power-Up. Deswegen sind wir auf jeden Fall auch noch ein Game.
Ja, ja, also für die Leute, die es nicht kennen, kurz erklärt, Power-Up ist zum Beispiel, da hat man so verschiedene Tools, wo man mal kurz Leute aus dem Windschatten abhängen kann oder sich bestimmte Vorteile verschaffen kann, sein Gewicht kurz senken kann und so weiter, also das Ganze eher verspielt angehen kann und sich dann aber mit einer gewissen Strategie, die auch dazu gehört, eben Vorteile verschaffen kann, die auf die Physiologie oben aufgesattelt werden. So kann man es, glaube ich, umschreiben, ne?
Genau, richtig, ja. Am Anfang denken halt viele, das ist die absolute Superwaffe zum Power-Up. Aber eigentlich ist es ein kleines Detail, was natürlich einen Unterschied machen kann, wenn man einen Aero-Power-Up zum Beispiel im Sprint nutzen kann oder über einen Anstieg mit rüberkommt, weil man so einen Feather-Power-Up hat, was einen ein bisschen leichter macht. Für viele Neulinge, die denken halt, das ist, oh, so ein Power-Up verfälscht das Ergebnis komplett. Aber ja, es sind Details, wie es halt im Straßenrennen eine Kurve ist, wie du um die Kurve kommst. Lehne ich mich mal weit aus dem Fenster im Triathlon, wie schnell du den Wechsel hinkriegst, könnte das Pendant dazu sein.
Ja.
Also alles das, was on top zu der reinen physischen Komponente kommt.
Ja, jetzt waren wir so ein bisschen abgekommen von der Entwicklung dieses Jahres, sind in den Racing-Bereich eingestiegen, aber wir waren am Anfang des Lockdowns. Was ist da alles auf euch eingestürzt und wie haben sich eure Zahlen entwickelt? Man redet ja immer vom Peak Swift, ja, das ist nicht der höchste Gipfel in der Swift-Welt, sondern wie viele Leute fahren gleichzeitig. Und ich erinnere mich, dass da jede Woche neue Rekordzahlen vermeldet wurden.
Ja, tatsächlich. Also wir hatten jede Woche gab es in unserem internen Tools Jubelschrei, dass es wieder eine neue Rekordzahl gab und wieder eine neue Rekordzahl. Und ich glaube, irgendwann ist die Rekordzahl dann knapp über 35.000 gewesen. Also knapp über 35.000 Leute, die gleichzeitig geswiftet sind. Und das war natürlich für uns ein Riesensprung. Zahlen aus dem Vorjahr, aus dem Vorwinter, habe ich jetzt, glaube ich, nicht direkt. Ich weiß aber, dass damals war es viel, wenn es 12.000, 14.000 Leute waren.
Ja, yeah, ja. Yeah.
Und dann, ein Jahr später haben wir die 35.000 geknackt.
Wo wird geswiftet, wenn wir das mal global irgendwo ins Verhältnis setzen? Ich weiß, ich bin zu unterschiedlichsten Zeiten geswiftet. Mal war ich unterwegs unter Australiern und Koreanern. Zu anderen Tageszeiten sind es dann die Kanadier und Amerikaner. Aber wo sitzt die Swift-Community inzwischen?
Puh, schwierige Frage. Auf jeden Fall ist Europa ein sehr, sehr großer Markt. Dazu natürlich die USA auch, wo wir herkommen. Die Australier sind auf dem Vormarsch. Wir haben auch Kollegen in Asien natürlich. Da ist Swift auch ein großes Thema. Was ich da interessant fand, mal so am Rande, die Japaner oder generell die Asiaten sind ja ein sehr, sehr höfliches Volk. Und jetzt, wo die Rollentrainer immer leiser werden, ist das für die auch eine viel interessantere Option. Mit den ersten Rollentrainern oder den ersten Smart-Trainern war es immer so, dass die relativ laut waren und die wollten ihre Nachbarn auch nicht stören mit dem Lärm.
Ja.
Und tatsächlich, es hat mir jemand erzählt aus dem asiatischen Markt, jetzt mit dem leiser werden Rollen ist das für die ein viel kleineres Problem, zu Hause auch Sport zu treiben. Und das heißt, der Markt ist auch sehr am Wachsen. Aber ja, überall da, wo es halt eine Radsportkultur gibt natürlich, weil Swift ist natürlich noch ein Radsport- oder ein Triathlon-Produkt, ist Swift auch ein großes Thema. Und vor allem auch da, wo man halt, wenn man jetzt mal nach Skandinavien zum Beispiel guckt, draußen nicht so viele Möglichkeiten hat zu fahren im Winter.
Ja, ja. Bei dem Thema kann ich gerade ein bisschen spoilern. Wir sind gerade dabei, Rollentrainer zu testen für unsere nächste Ausgabe. Und es wird dazu einen begleitenden Film geben. Wir haben nämlich alle Rollentrainer unter verschiedenen Belastungen gefahren und die Geräusche nicht nur quantitativ erfasst, also mit einem Schalldruckmessgerät, sondern auch in der Qualität. Ja, ich glaube, jeder weiß das. Ein leises Fiepen kann anstrengender sein als ein lautes Brummen. Und die Wohnsituation spielt eine große Rolle bei der Auswahl des Rollentrainers. Wenn ich hier in Hamburg an manchen Altbau denke, mit einer mehr oder weniger freischwebenden und resonanzkörperähnlichen Decke zum Mieter unten drunter, dann spielt das sicher eine große Rolle. Und auch wir können das bestätigen, die Geräte werden leiser, aber die Geräuschqualität ist unterschiedlich und dazu wird es demnächst dann auch was zu sehen und zu hören geben. Da freue ich mich schon sehr drauf. Also ich glaube, das gab es so in dem Umfang noch nicht. Aber wir sind da dran. Ja, also.
Ich habe gerade mal noch als Input nochmal nachgeschaut. Habe tatsächlich auch so eine Rangliste von Ländern, wo viel gesuppt wird. Und da ist Deutschland aktuell auf Platz 4.
Auf Platz 4. Also, jetzt lass mich mal raten. Die USA sind sicher davor. Die Briten schätze ich auch so ein.
Richtig.
USA, Großbritannien. Und jetzt muss ich Nummer 3. Moment, jetzt muss ich mal überlegen, wo könnten noch viele Menschen swiften? Sind es die Japaner?
Die Japaner sind auch noch vor Deutschland, genau, richtig.
Ja, ja.
Dann haben wir noch da vorne in dem Bereich die Kanadier und die Australier. Also das sind die Regionen, wo sehr viel geswiftet wird.
Okay, ja, spannend. In Deutschland, jeder kennt das, der swiftet. Man hat so das Gefühl, abends um 19 Uhr trifft man seinen gesamten Bekanntenkreis da, wenn man die dann in der Masse Menschen wiederfindet. Wann sind so die Deutschen unterwegs?
Ja, also Peak-Zeit kann ich dir sagen, zum Beispiel für Europa. Wenn du sehr viele Swifter treffen willst, Dienstagabend 19 Uhr ist der Zeitpunkt, wo du die meisten Europäer triffst. Das trifft wahrscheinlich dann auch auf die Deutschen zu.
Jetzt können wir nochmal spoilern, ja? Dürfen wir schon verraten?
Ja, kannst du dann wahrscheinlich schon sagen.
Dann verraten wir es. Es geht Anfang November los, die neue Saison mit den Trainingsplänen von Power & Pace. Und jeden Dienstagabend um 19 Uhr gibt es ein gemeinsames Swift-Workout, ein Intervalltraining. Das orientiert sich an den höchsten Klassen der Trainingspläne, an den Plänen für die Finisher und Qualifier, die also die Langdistanz machen. Aber die Pläne sind so ausgelegt, dass auch in den Klassen, in den Trainingsplänen für die etwas weniger ambitionierten Athleten sich die Programme wiederfinden, die können dann eher aussteigen oder das Ganze, Entschuldigung, mitfahren. Ich werde das Ganze auch live streamen und freuen wir uns drauf. Jeden Dienstag um 19 Uhr, demnächst mit Power & Pace und Trimac, geht's auf die Strecken in Watopia, London oder wo auch immer. Ich freue mich echt drauf. Sehe ich dich da auch dann? Du musst wahrscheinlich dein eigenes Programm machen.
Ja, ich werde auf jeden Fall mal versuchen, eins zu fahren. Ich muss sagen, diese Workouts auf Swift sind immer so hart. Ich drück mich gerne mal davor. Generell natürlich ist Indoor-Training ist nochmal ein ganz anderes Level und viele nutzen es halt, sich in kurzer Zeit, ich sag mal, richtig aus dem Leben zu fahren.
Ja.
Ich sehe es halt eher so als Tool, wenn ich jetzt nicht gerade so viel Zeit habe und sage ich mal 2 Stunden habe, dann verschwende ich nicht 20 Minuten zum Rausfahren aus der Stadt und wieder reinzufahren zur Stadt, ja, sondern dann habe ich eine Kernfahrzeit oder eine Nettofahrzeit von eine Stunde 20 statt 2 Stunden. Und dann fahre ich auch meine eigenen Workouts, aber ich bin ganz ehrlich, ich drücke mich gerne mal vor solchen harten Group Workouts. Aber normalerweise sind diese Group Workouts super, weil wenn in der Gruppe ist es immer leichter, ein bisschen zu leiden. Und ich glaube sogar Kai hat es mal gesagt, die Group Workouts, die Programme an sich hätte er niemals fahren können, wenn es nicht in der Gruppe gewesen wäre.
Ja.
Und ja. Da kann ich ihm nur recht geben.
Aber ich glaube, da unterscheidet sich auch so ein bisschen der Triathlet vom Rennradfahrer. Der Rennradfahrer nutzt vielleicht eher die Racing-Funktion. Die Triathleten haben, glaube ich, Swift vor allen Dingen dafür kennen und schätzen gelernt, dass man eben sehr gezielt seine Workouts aussteuern kann. Man kann die Workouts aus anderen Trainingsplattformen importieren. Das geht teilweise automatisch, wenn ich so an Training Peaks oder sowas denke. Und es hat eben viele Vorteile, dass man eben nicht seine Intervalle im Straßenverkehr fahren muss, dass man nicht erst eine halbe Stunde bis hinter die letzte Ampel fahren muss, sondern nach einem kurzen gezielten Aufwärmprogramm gleich starten kann, dass das Ganze sehr sicher ablaufen kann, weil man eben indoor sitzt und ja nicht mal umfallen kann eigentlich und auch gar kein Problem mit Straßenverkehr hat. Also ich glaube, das sind so die Vorteile, die das Indoor-Training im Triathlon-Bereich bietet und warum viele Triathleten auch bei euch da aktiv sind. Habt ihr da irgendwie eine Statistik, wer ist Triathlet, wer ist Radsportler oder wird das abgefragt beim Login, beim erstmaligen Anmelden momentan überhaupt?
Ja, wir haben ungefähr 25% der User, die sagen, ich bin Triathlet.
Okay.
Ja, das heißt, davon gibt es wahrscheinlich auch noch Leute, die am Anfang sich angemeldet haben und gesagt haben, so, okay, ich habe einfach auf Radsport geklickt, vielleicht ist die Zahl auch ein bisschen höher, aber mindestens 25% sind Triathleten.
Okay.
Und genau aus den Gründen, die du gerade beschrieben hast, so ein Triathlet ist meist sehr fokussiert auf den Sport, auf Wettkampf, auf seine Workouts. Ich habe jetzt nochmal letztens gelesen, der Grund dafür, dass Triathleten so fokussiert sind, ist, die nehmen eigentlich fast immer an Wettkämpfen teil. Also der prozentuale Anteil von Triathleten, die auch kompetitiv unterwegs sind, ist einfach viel höher als im Radsport. Im Radsport gibt es viele Leute, die fahren einfach nur des Fahrradfahrens wegen. Und der Triathlet ist halt wirklich ernst bei der Sache. Deshalb lieben diese Workouts und diese kontrollierte Umgebung und wie du es gerade beschrieben hast, das ist halt ideal auf Swift. Ich stelle mir da mein Workout ein, mache den ERG-Modus an und muss eigentlich nur noch treten und mir keine Gedanken mehr machen, ob man den Bereich trifft oder nicht. Das wird alles vom Smart Trainer geregelt. Und ich finde das auch super. Man kann den Kopf auch ein bisschen ausschalten und man trifft halt exakt seine Zone und weiß, ich habe die Stunde perfekt investiert.
Ja, ja. Und
perfekt genutzt.
Kann ich aus meiner Praxis bestätigen. Ich stelle jetzt mal die steile These auf. Ist der Triathlet vielleicht auch der treuere Kunde, weil er ganzjährig fährt und der Radsportler vielleicht eher das zum Überwintern nutzt und dann, sobald die Sonne rauskommt, rausgeht und der Triathlet doch seine Intervalle dann auch durchzieht? Wisst ihr das?
Also ich habe keine Zahlen dazu direkt, aber ich bin mir sehr sicher, dass es so ist. Einfach aus den Gründen, die du gerade genannt hast. Der Triathlet sieht den Wert darin. Vor allem ist der Trainingsumfang des Triathleten meistens größer. Der muss mehrere Einheiten am Tag unterbringen und dann muss das halt auch klappen. Dann kann er jetzt nicht eine Stunde verschieben wegen Regen oder hier nochmal 20 Minuten wegen Verkehr.
Ja.
Dann ist der Triathlet, so wie ich ihn einschätze, halt so, der hat seine Einheiten da drin und der hakt die Boxen einfach ab. Und das geht wunderbar auf dem Laufband mit Swift oder auf dem Smart Trainer.
War dieses Jahr insgesamt vielleicht ein anderes Jahr, weil ich stelle mir das so vor jetzt, ich kenne das so aus dem Fitnessstudio-Bereich, die Menschen gehen über den Winter und gerade die Triathleten über den Winter ins Fitnessstudio und im Sommer ruht die Mitgliedschaft dann, zumindest physiologisch, wenn auch nicht auf dem Konto.
Ja.
Bei Swift kann man ja, glaube ich, nach wie vor jeden Monat pausieren, wenn man möchte. Und ist das dieses Jahr anders gelaufen, weil die Menschen eben dann doch eher ans Haus gebunden waren? Und ich erinnere mich, ich konnte teilweise, ich wohne 300 Meter vor der Landesgrenze zu Schleswig-Holstein. Ich durfte teilweise mit dem Rad nicht drüber, zu des harten Lockdowns. War dieses Jahr ein anderes Jahr, dass die Menschen eben aktiver bei euch auch geblieben sind?
Es war definitiv ein bisschen anders. Es hat sich vieles verschoben, aber wir haben trotzdem eine Saisonalität gesehen. Also das, was du eben beschrieben hast, dieses Überwintern auf der Plattform, was viele Radsportler machen, das ist nach wie vor der Fall, aber halt auch ein bisschen anders als die vergangenen Jahre. Und ich denke, viele Leute haben das auch kontinuierlicher genutzt, einfach weil sie während dieser ganzen Zeit auch die Effektivität von einer Plattform wie Swift gesehen haben. Ich selber habe es auch gesehen, also ich muss sagen, das ganze Rennen fahren auf Swift oder halt wirklich das Training hat auch wirklich einen riesigen großen Schwung gebracht in den Powerzahlen bei vielen Leuten in meinem Umkreis. Und deswegen werden die Leute einfach auch vielleicht auch aus der Angst, dass es wieder einen Lockdown gibt, die Mitgliedschaft haben mehr durchlaufen lassen als sonst. Aber eine gewisse Saisonalität hatten wir auf jeden Fall trotzdem. Vor allem auch, weil in Ländern wie Spanien und Italien dann irgendwann im Sommer, im Hochsommer, wird es halt auch sehr, sehr heiß. Und ich denke, dann, als dort die Situation sich so ein bisschen gebessert hat, sind auch viele wieder rausgegangen.
Ja, und viele kommen jetzt wahrscheinlich wieder, weil die Tage kürzer werden. Ende des Monats wird die Uhrzeit umgestellt. Dann ist nach Feierabend kein Outdoor-Radfahren mehr möglich. Es sei denn, man begibt sich so ein bisschen in bewusstes Risiko. Aber jetzt ist wahrscheinlich die Zeit, wo die Leute das Swiften wiederentdecken. Seht ihr das?
Oh ja, ich sehe auf jeden Fall wieder sehr, sehr hohe Nutzerzahlen. Ich glaube, gestern bin ich gefahren oder vorgestern, da waren, glaube ich, 18.000 Leute schon wieder online gleichzeitig. Es geht auf jeden Fall voran und wir sehen das auch jetzt, dass wieder die Swift-Saison anfängt. Ich in meinem persönlichen Umfeld sehe halt einfach, so im September fährt man abends noch trainieren und merkt auf einmal, oh, jetzt wird es hier schon ziemlich dunkel. Da musst du die Lichter anmachen und selbst mit einem guten Licht, muss ich persönlich sagen, fühle ich mich dann doch noch ein bisschen unwohl in so einem Straßenverkehr und habe dann jetzt auch einfach gemerkt, dass unter der Woche weniger Anfragen kamen, soll man noch eine Runde draußen drehen, sondern eher sowas in Richtung, ich habe ein Meetup erstellt. Wir sehen uns um 18:30 auf dem Trainer oder auf Swift.
Ja, jetzt sind wir ja, wo wir hier gerade aufnehmen, in der eigentlichen Rennwoche des Ironman Hawaii. Ihr habt euch dazu was einfallen lassen. Es gibt am Wochenende die 17 Stunden von Kona. 17 Stunden hört sich erstmal nach viel an. Ich bin auch gefragt worden, ob ich denn die 17 Stunden mitfahre. Ich habe gesagt, nee, das habt ihr jetzt falsch verstanden. Start ist am Samstagabend um 19 Uhr, weil das so die, ich sag mal, durchschnittliche Startzeit beim Ironman auf Hawaii ist. Seit dem letzten Jahr gibt es ja, oder hätte es auch in diesem Jahr gegeben, ganz viele Startgruppen und früher war immer 19 Uhr deutscher Zeit, 7 Uhr morgens hawaiianischer Zeit der Start. Daran habt ihr euch gehalten und dann geht es 17 Stunden los. Das heißt von Samstagabend 19 Uhr bis Sonntag um 12. Was spielt sich da alles ab?
Ja, das ist eigentlich eine sehr, sehr coole Idee von unserer Triathlon-Teilung gewesen, die sich gesagt haben, normalerweise ist es das Kona-Wochenende. Wir wollen den Spirit nicht ganz verlieren, wir wollen nicht, dass es komplett ausfällt. Wir machen da was zusammen mit den Triathleten, die uns das ganze Jahr begleitet haben. Vor allem mit den Triathleten, die normalerweise teilgenommen hätten oder auch eine Geschichte auf der Insel haben. Das heißt, wir haben da Jan Frodeno, Sibi Kienle, Anne Haug, so aus deutscher Sicht alles Leute, die den Wettkampf schon mal gewonnen haben. Und wie du schon sagtest, 17 Stunden wird das Ganze gehen. Ich habe mich auch briefen lassen vorher, das sind die 17 Stunden, die normalerweise jeder Teilnehmer hat, den Wettkampf zu beenden. Und es soll einfach so ein bisschen so ein Festival sein. Wir wollen daran erinnern, dass der Wettkampf eigentlich hätte stattfinden sollen. Es sind die gleichen Zeiten. Und das Schöne auch hier ist wieder, oder das Schöne am Triathlon generell ist, dass es so eine gewisse Nähe zwischen dem Profiathleten und dem Amateursportler gibt. Und das Ganze wird hierdurch auch wieder ein bisschen gefeiert, weil hier fährt jedes Mal ein Profi mit jedem Amateur, der möchte, auf der ganzen Welt zusammen und begleitet sie halt. Und von daher ist es, finde ich, eine sehr, sehr coole Aktion an dem Wochenende, einfach nochmal daran zu erinnern, Wir sehen uns dieses Jahr nicht, aber dafür sehen wir uns wahrscheinlich nächstes Jahr wieder.
Ja, ich meine, sag mal, näher kann man einem Jan Frodeno nicht sein um die Uhrzeit an diesem Wochenende. Wobei, zu der Zeit wäre Jan schon, ich schaue gerade, Jan ist dran am Sonntagmorgen um 10 Uhr. Das wäre 2 Stunden vor Zielschluss auf Hawaii. Da würde er wahrscheinlich auf dem Ali Drive stehen und späten Finishern die Medaillen umhängen. Ich sehe, es sind knapp 500 Anmeldungen bisher für den Ride mit Jan Frodeno. Wie läuft sowas dann ab? Jan Frodeno sitzt also dann in Girona auf dem Rad oder wo er sich gerade aufhält und man kann mit ihm chatten und ihn sehen?
Genau. Jan macht das immer super gut. Er hat ja auch, ich glaube, im März den Indoor-Triathlon gemacht. Das war super cool für uns. Er hat das super aktiviert. Er chattet dann im Spiel mit den Leuten, kann Fragen beantworten. Ich gehe mal davon aus, dass er relativ viele bekommen wird. Da wird er auf jeden Fall Unterstützung brauchen beim Tippen. Und ich weiß nicht genau, ob es einen Stream von Jan geben wird, aber normal macht er das immer super gut. Und dann wird er da sicherlich irgendwie zusammen mit seinem Team dran arbeiten.
Ja, wir haben uns auch entschieden, live zu streamen. Wir fangen am Samstag um 19 Uhr an zum Start. Die erste Session fahre ich mit und es gibt einen Livestream bei uns, wo wir uns mit den Leuten über Kona unterhalten wollen und gucken, was die Anne da so macht und so weiter. Also wir feiern das Event auch mit.
Das ist cool.
Ja. 17 Stunden, wie gesagt, keiner muss es ganz durchfahren. Wir haben verschiedene Fragen bekommen da. Was ist, wenn man jetzt 2 Events hintereinander fahren will? Geht das überhaupt? Oder bin ich dann mit dem ersten noch nicht fertig und das zweite startet noch? Kann ich dann noch mit ins zweite reinkommen?
Normalerweise sollte das gehen, je nachdem, wie schnell man unterwegs ist. Aber im Spiel ploppt normalerweise selbst in dem Event noch der Button Join Event fürs nächste Event auf. Das heißt, wenn jemand richtig hart drauf ist, kann er alle 17 Stunden mitnehmen. Vielleicht auch im Wechsel Radfahrten und Läufe machen. Wir werden auch Lauf-Events haben. Die finden jede zweite Stunde statt. Also man kann sich da richtig austoben an dem Wochenende und dann richtig kaputt sein. So kaputt für die Leute, die nach 17 Stunden reinkommen. Ich habe das letztes Jahr in Rot das erste Mal dann erleben dürfen. Das war schon ziemlich beeindruckend, wie sich die Leute noch ins Ziel gekämpft haben nach all der Zeit.
Ein schönes Koppeltraining kann man also machen, ja. Wie gesagt, jetzt bin ich wieder bei den neidvollen Blicken auf die Pancaves unserer User draußen. Also bin mal gespannt, was wir von außen nachher hören werden. Das ist jetzt am Wochenende, aber es gibt natürlich immer viele Spekulationen. Da gibt es ja auch eigene Websites dazu. Was tut sich bei Swift? Kannst du da schon ein bisschen Ausblick geben? Wohin geht die Reise mit euch?
Gute Frage. Im Detail wahrscheinlich nicht. Also ich denke, wir werden weiter an den Sachen arbeiten, die sich unsere Community wünscht. Da kriegen wir sehr viel Input. Im Triathlon-Bereich jetzt spezifisch arbeiten wir an der Verlängerung der Z-Pro Tri-Series. Es wird wahrscheinlich weiterhin Super League Triathlon-Events geben. Da könnte auch was in Deutschland kommen. Ist natürlich immer eine Frage von, kann man die Athleten einfliegen lassen? Bekommt man dann ein Schwimmbad, wo man den Wettkampf stattfinden lassen kann. Das ist natürlich alles ein bisschen unklar gerade, aber wir arbeiten weiter daran, sowohl Triathleten als auch Radfahrern und Läufern da ein optimales Angebot zu machen. Wir haben jetzt für alle drei Sportarten auch eine Academy, nicht nur die Swift Academy Road wird es geben, sondern auch wieder die Swift Try Academy und das erste Mal eine Run Academy.
Ja.
Also das sind so die Dinge, die in der nächsten Zeit anstehen. Dann haben wir eben schon über die WM gesprochen. Ist auch das erste Mal für uns. Da liegt natürlich auch ein großer Fokus drauf. Und ja, also wir arbeiten fleißig weiter.
Ja, für unsere Zielgruppe sicher am interessantesten die Triathlon Academy. Die gibt es ja schon seit ein paar Jahren. Es gab auch immer einen großen Auftritt, eine Mannschaft in Kailua Kona. Erzähl da nochmal, was steckt dahinter? Wie lange läuft das? Und was kann da jeder tun, um sich da zu beteiligen?
Ja, also jeder kann sich eigentlich anmelden bei der Academy. Das ist sozusagen das Ticket vom jeder Mann. Ich weiß nicht genau, wie man das im Triathlon-Sport nennt, wahrscheinlich Amateursportler einfach. Echt? Zu jemandem, der halt super ausgestattet ist, ein Team um sich herum hat, eine perfekte Vorbereitung halt im Prinzip bekommt für Kona. Wir hatten ja auch schon 2 deutsche Sieger, in Golo und in Philipp. Ich glaube, beides Hamburger.
Ja, genau.
Wenn ich komplett falsch liege.
Golo Röcken und Philipp Herber.
Ja. Genau. Und die Tri Academy, das ist gefragt, wenn sie anfängt, glaube am 29.10. geht's los. Und bis zum 21.12. hat man Zeit, da alle Events abzuhaken.
Was muss man da bringen an Leistung? Was sind das für Events?
Das sind, wenn ich jetzt nicht komplett falsch liege, sowohl eine ganz normale Rides, die man abschließen muss, als auch Workouts und Wettkämpfe, also Races. Das heißt, man wird überall mal so ein bisschen geprüft und dann hat man ein Team, was sich anguckt, wer nimmt teil, wo liegen die Potenziale der Leute, die teilgenommen haben, und dann schaut man sich natürlich auch nochmal die Geschichten der Leute an, die ja sich da bewerben.
Ja, sehr spannend. Und am Ende trifft man dann Mark Allen auf Hawaii. Ich war im letzten Jahr dabei bei dem großen Teamabend. Der Satz von Mark Allen ist mir in Erinnerung geblieben. Seitdem es Indoor-Radtraining gibt, gibt es Radeinheiten von 30 Minuten, die zählen. Ich glaube, das ist das, was es auch im Triathlon so attraktiv macht, eben das effiziente Hinarbeiten auf ein Ziel. Ja, da hat er recht mit.
Auf jeden Fall. Ja, die Triathleten sind da auf jeden Fall ein Vorbild im Nutzen dieses Tools. Und es passt einfach für die sehr, sehr gut, mit vielen Einheiten zu arbeiten, was halt sehr triathlon-spezifisch ist. Was ich eben schon sagte, das schwappt jetzt auch in den Radsport rein, dass man mehrere kürzere Einheiten am Tag macht, statt einer langen. Da muss man sagen, sind die Triathleten den Radsport tatsächlich schon immer ein bisschen voraus gewesen.
Ja. Aber ich lasse dich jetzt natürlich nicht raus aus dem Gespräch. Du hast jetzt erzählt, was an Events stattfindet. Gibt es neue technische Entwicklungen? Ich glaube, das Letzte, was so richtig für Aufsehen gesorgt hat, war, ich glaube, vom Hersteller Elite ein Tool, was man sich unter das Vorderrad stellt, wo eben die Lenkbewegungen mit erfasst werden, wo man eben in den Rennen dann auch mal eine Kurve schneiden kann oder den Gegner aus dem Windschatten abhängen kann. Gibt es irgendwas, was du uns verraten kannst? Neue Strecken, neue Streckenerweiterungen, neue Tools, neue Grafiken? Oder freuen wir uns jetzt erstmal alle auf Halloween?
Steering ist etwas, was jetzt gerade relativ neu ist. Elite hat ein cooles Tool gelauncht. Wir haben das erste Mal getestet mit Steering letztes Jahr auf der Eurobike. Da hatten wir ein Mountainbike aufgebaut. Und man konnte eine Strecke Offroad fahren, was tatsächlich sehr viel Spaß gemacht hat. Also ich habe schon vorher gehört, dass wir Steering da das erste Mal zeigen werden. Und ich dachte mir so, mal schauen, was es gibt. Aber als ich das erste Mal drauf saß, hat das echt Bock gemacht. Und das, was ich so gehört habe aus der Community, das war auch sehr, sehr positiv zu dem ganzen Thema. Wir werden weiterhin natürlich mit unserer Futureworks-Abteilung, so heißt sie bei uns, an neuen Features arbeiten. Wir planen was oder testen auch was, das heißt Boost Mode. Wahrscheinlich nicht unbedingt sehr triathlon-spezifisch, aber das ist sowas wie vergleichbar. Ich glaube, in der Formel 1 gab es mal so ein Kerb-System. Man lädt mit der Bremsfunktion in der Formel 1 damals so einen Boost auf und kann den dann wieder nutzen. So wird das wahrscheinlich mit Boost Mode auch sein. Man fährt und kann sich dann entscheiden, seinen Boost aufzuladen. Das heißt, man muss mehr treten, als man eigentlich treten müsste und hat dann aber sozusagen einen Boost geladen. Man kann da bis zu 5 in der kleinsten Boost-Stufe und 3 in der mittleren Boost-Stufe aufladen und die kann man dann effektiv einsetzen. Also noch eine weitere Gamification, die wir testen. Wir hoffen, dass wir weiter an so Sachen arbeiten können, die von der Community gewünscht sind. Da gibt es schon die ersten Tools, wie zum Beispiel Clubs, was bald hoffentlich kommt. Und das erlaubt dann auch Communities, ein bisschen mehr selbstständig zu agieren, ein bisschen mehr selbstständig Events zu veranstalten. Aber ansonsten glaube ich keine spruchreifen neuen Features in der nächsten Zeit. Aber da muss ich auch sagen, manchmal überrascht ein Zwift und launcht einfach was, womit man gar nicht gerechnet hat.
Ja, ihr wart bisher immer für eine Überraschung gut. Das hat uns viel Spaß gemacht. Ich danke dir fürs Gespräch, für die Einblicke in das, was sich bei euch getan hat und tut. Und freue mich jetzt erstmal aufs Wochenende. Ich werde sicher bei der einen oder anderen Session dabei sein. Und vor allen Dingen freue ich mich dann auf die gemeinsamen Trainingseinheiten mit unserer Community bei euch. Ja, Lennart, dann wünsche ich dir viel Spaß beim nächsten Swiften. Vielleicht sehen wir uns mal da draußen irgendwie. Danke. Was ist deine Lieblingsstrecke? Das als abschließende Frage. Was ist dein absolutes Highlight?
Wenn ich einfach nur fahre ich relativ gerne Sand and Sequoias.
Auf oh ja.
Druck, ja. Eine Mischung aus Wüstenlandschaft und Dschungel. Wenn ich Rennen fahre, ist es tatsächlich, glaube ich, der Innsbruck-Ring. Einfach aus dem Grund, dass man die Chance hat, sich auf der Abfahrt kurz zu erholen und einfach mal gar nicht zu treten.
Yeah.
Das hat man halt sonst selten. Und deswegen ist das wahrscheinlich noch näher an den Kriterien, die ich sonst fahre, als alles andere.
Ja, ich bin am liebsten im Dschungel unterwegs, das macht mir immer viel Spaß, ja, von daher. Wir sehen uns da draußen und im Frühjahr telefonieren wir wieder und dann gucken wir, wer bis dahin auf dem höheren Level ist.
Auf jeden Fall. Cool, dann freue ich mich auf die Workouts und wir sehen uns dienstagsabends, 19 Uhr.
So, machen wir das. Vielen Dank, Lennart Klein.